HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Heute zu Gast Götz Schubert, Gastgeber Jochen Hanschelje. Ein leidenschaftlicher Theaterkramladen. So überschrieb der Tagesspiegel eine Premierenkritik vom 22. November 1993, also jüngst über den ungefältelten Götz Schubert. Aber das spannendste Wort im ersten Absatz, den ich nicht vorlese, ist Pirna. Und der erste Satz, den ich vorlese, heißt: Vielleicht sehen so glückliche Menschen aus. Der zweite Satz: Ein wenig überarbeitet und müde, aber zufrieden. Kern dieser Glücksformel ist Pirna. Wo liegt Pirna und in was für einer Welt wuchs Götz Schubert, 63 geboren, auf?
Also Pirna liegt in Sachsen und ungefähr so 20 Kilometer von Dresden entfernt, elbaufwärts.
Ist das wichtig?
Ja, das ist schon wichtig, ob das elbabwärts 20 Kilometer liegt oder elbaufwärts 20 Kilometer von Dresden entfernt. Das ist insofern wichtig, weil Pirna das Tor zur sächsischen Schweiz auch genannt wird. Und da beginnen dann die Berge, also die sächsische Schweiz. Insofern ist das schon wichtig.
Aber ich spreche jetzt nicht mit dem Reinhold Messner der sächsischen Schweiz.
Nein, überhaupt nicht, ganz bestimmt nicht, nein. Außerdem sind die Berge auch nicht so, also man kann da schon klettern und auch richtig so mit Seilen und sowas, aber das habe ich nie gemacht. Bofen haben wir gemacht.
Bofen heißt,
ja, das ist so in Höhlen, in den Bergen sozusagen, übernachten so, nur mit einem Schlafsack und sowas. Aber ich habe das nicht im Zusammenhang mit dem Besteigen eines Berges gemacht, sondern ich habe das, dass ich im Zusammenhang mit einem Arbeitskreis Zeichnen gemacht. Also eine Arbeitsgemeinschaft war das, so hieß das. War einfach ein Zeichenmalzirkel, den ich da besucht habe. Und wir haben halt Naturstudien betrieben.
Das heißt, Sie hatten als Legitimation für die Macho-Pampe Ihren Zeichenblock dabei?
Ja, natürlich. Ja. Und dann haben wir da übernachtet, was natürlich das Spannendste war. Ich weiß auch nicht mehr, was ich gezeichnet habe oder sowas, aber das ist mir zumindest eindrücklich in Erinnerung. Das gehört zur sächsischen Schweiz und zu den Bergen dort dazu. Ansonsten kann man da herrlich wandern. Also
Götz Schubert, 1963 geboren, 76 wird Wolf Biermann ausgebürgert. Wie verändert sich Ihr Elternhaus, das Klima in Ihrem Elternhaus, das Sie bewusst erleben?
Es ist so, man muss dazu sagen, dass ich tatsächlich in dem Tal der Ahnungslosen groß geworden bin. Das spielt eine große Rolle, weil also Informationen über jetzt die Westmedien, also ganz simpel das Westfernsehen, die waren einfach nicht zugänglich.
Wie in Thüringen war ein Tal, wo Funkstille herrschte.
Ja, in Pirna gab es keine, Dresden gab es keine Westfernsehprogramme.
Radebeul habe ich gelernt durch Günther Baby Sommer, nicht auf dem Balkon.
Mit viel Aufwand und einer Antenne, wo auch immer hinstellend auf diese Berge, die es da dann zum Teil gibt, wurde das hier und da gemacht und dann irgend so ein Grisselbild oder irgendwie so. Aber erstmal gab es das nicht. Mein Vater war auch relativ oft in Leipzig, also aufgrund seines Berufes. Und da war das etwas anderes. Da war das möglich. Also insofern hatte man da Informationen. Aber letzten Endes war es für mich so, dass ich in erster Linie mit dem umgehen musste, was in den Blättern der Regierung geschrieben war. Ganz ehrlich, ist es so, dass ich das mit der Ausbürgerung von Biermann gar nicht so. Ich habe diese verschiedenen Schreiben, Briefe und von Künstlern, die unterzeichnet haben, die dann auch teilweise wieder zurückgenommen haben und so weiter. Das habe ich mitbekommen, registriert, aber mir sagte zum Beispiel Biermann bis dahin gar nichts. Mein Problem als junger Mensch in diesem Tal der Ahnungslosen war, die permanente Diskrepanz zwischen dem, was in den Zeitungen stand, also die großen Reden, die Erfolgsmeldungen und die ganz simplen Mangel oder Defizite, die es in Wirtschaft, beim Einkaufen, also ganz, es ist viel, viel purer, es ist viel auch etwas niedriger, aber damit bin ich eigentlich hauptsächlich groß geworden. Inklusive, es gab dann auch während der Schulzeit so einen Teil, dass man in der Produktion tätig war und so, und selbst dort haben wir dann gesessen so ein paar Stunden und dann irgendwie gemerkt, aha, die sitzen da und warten. Und dann hat sie so mitbekommen, ja, die Zulieferung klappt gerade nicht, die wären da irgendwie nicht fertig und so. Na, dann macht ihr jetzt mal hier so das. Also darüber habe ich tatsächlich diese ganze Mangelwirtschaft oder auch zum Teil richtig fehlerhafte Organisation oder sowas mitbekommen, bis hin zu ganz simplen Sachen, dass es, wenn es dann im Sommer heiß war, dass plötzlich keine Getränke mehr gab. Das Einzige, was sie versucht haben, irgendwie mit aller Gewalt ist noch irgendwie ein Bier hinzustellen, weil sonst wird es problematisch, sonst steht das Volk dann auf. Und das war zudem dann aber wirklich ein ganz, ganz schlechtes, dünnes, blödes Bier. Aber egal, das ging auch schon vor Biermann los, also mit diesen. Und dann war das mehr so ein Input, wo ich gesagt habe, aha, da gibt's noch sozusagen außerhalb dieses Tales und so, die haben noch ganz andere Probleme . Und dann war eigentlich für mich, inklusive meines Vaters oder für uns, viel aufwühlender, dass zum Beispiel Manfred Krug das Land verließ. Das kommt tatsächlich auch von meinem Vater, weil da war der Plattenschrank schon mal voll, von Porgy und Bess über Evergreens und was der alles gemacht haben, inklusive natürlich seiner Fernsehfilme, das war ja wie so ein Publikumsliebling, und ein Stülpner Karl, eine Abenteuerserie, sage ich mal, so eine Art Robin Hood Geschichte, die da auch noch um die Ecke spielte. Das war ein Straßenfeger am Sonntagnachmittag. Ich glaube, die lief Sonntagnachmittag 16 Uhr, wenn mich nicht alles täuscht. Und. Also so, das war dann viel eher so ein Warnsignal an einem Tag, wo man sagt, okay, was ist denn? Dann habe ich mich eigentlich erst so gesagt, warum? Biermann, der und der. Aber zugegebenermaßen habe ich Biermann bis dahin nicht gekannt.
Da passen ja auch die Dickedacks rein. Also Sie haben als kurzbehoster Stöpke immer gelitten, dass Ihre Lieblingscomicserie mit Dick Duck und Dickedack, also die ich überhaupt nicht kenne, ich kenne nur Fex und Foxy, immer schnell ausverkauft war und dass Sie die Verkäufer an den Rand des Nervenzusammenbruchs bringen mussten, um da ein Heft noch zu
machen. Ja, da war ich aber auch nicht alleine. Wir haben das dann an mehreren, die Mehrzahl von Kioske, versucht. Ich habe mir diese Reprint-Ausgaben jetzt, also nicht alle, aber doch einige besorgt, besonders den Zeitraum, den ich so als junger Mensch wahrgenommen habe. Aber das waren ja richtig kleine Reiseberichte, Erzählungen über Geschichte, wie man
Reise durch Entdeckung, die Zeit.
Aber sowas von Rom und Amerika. Und ich habe totale Bilder nach wie vor da vor Augen. Also ich glaube, da habe ich richtig was gelernt von der Welt. Die hatten dann natürlich auch, also Hannes Hegen hat die ja produziert gemacht, und der hatte dann, glaube ich, auch mit dem Staat ein bisschen ein Problem verlagsrechtlich.
75.
Da weiß ich nicht ganz genau, was so da hinter den Kulissen vorgefallen ist, ob es da um Rechte ging oder um die Geschichten, die er machte, das weiß ich nicht, oder einfach um Verlagsrechte. Auf alle Fälle wurde dann, glaube ich, ein Jahr lang einfach wiederholt, und dann gab es die neuen, die dann nicht mehr zu meinen Favoriten gehörten. Ja.
Ja, Ihr Bruder im Geiste im Westen hat ja dann wahrscheinlich Asterix und Obelix gelesen.
Absolut. Das sind eher so eine Figuren, die ja verwandt sind mit dem. Das finde ich auch, ja.
Götz Schubert, ich hätte Sie ja jetzt gerne in meiner Küche, weil da ist ein Schalter durchgebrannt. Ich verstehe aber nicht genau, warum Sie dann Beleuchter geworden sind. Im Theater ist ja auf der einen Seite anständige Handwerker, Beleuchter werden immer gebraucht. Warum das und warum Theater? Doch die seltsame, skurrile Welt der abgedrehten DDRler.
Ich bin in einem gut bürgerlichen Haushalt groß geworden. Mir ist ein humanistisches Weltbild vermittelt worden.
Gute und das Musik ging, kann man nur mit klassischen Instrumenten machen, sagt
genau
der Vater.
So unter diesem. Und das beinhaltete natürlich auch die Konzertbesuche. Das war sowohl in Pirna selbst, das war auch alles auf einem, glaube ich, ziemlich hohen Niveau. Wir fanden oft in der Kirche statt. Oder eben auch in Dresden. Und dazu gehörten Theaterbesuche. Und das war weit, bevor ich selber mir vorstellen konnte, mal irgendwie auf einer Bühne zu stehen. Aber die Faszination, die war da ganz schnell da. Ja, dass man da saß und dachte, das ist ja toll, was die da vorne machen. Und der Vorhang geht auf und das Licht geht an und die spielen und es berührt mich. Oder ich so. Und dann war, also man muss ja sagen, ich bin ja nicht Beleuchter geworden, sondern ich war ja ein Praktikant. Also es ging ein bisschen darum, auch eine Zeit zu überbrücken und die wollte ich gerne, also bis zum Studium, beziehungsweise in dem Falle war noch die Armeezeit, meine Pflichtarmeezeit noch dazwischen.
Zu der Sie gegangen sind?
Ja, zu der ich gegangen bin. Ich mache erstmal den einen Gedanken zu Ende, dann sage ich so gleich. Und das wollte ich unbedingt an irgendeinem Theater irgendwie machen und da gab es Möglichkeiten, also Beziehungen mit der Hannelore Seetzen, die damals dieses Kinder- und Jugendtheater geleitet hat, bei dem wir da so ein bisschen, also mein Bruder und ich da schon ein bisschen angefangen haben, so Zeugs zu machen. In Pirna war das. Ja, und da war halt in der Beleuchtungsabteilung irgendwie die Möglichkeit, ein Praktikum zu machen, würde man das heute nennen. Ja, das war der erste Ausflug in ein professionelles Theater, was auch ein bisschen von Pirna weg war. Mitunter fuhr dann die letzte Bahn dann auch nicht mehr, so dass man dann irgendwie auch mal außerhalb von zu Hause hier und da übernachtet hat. Das ging, also das war so schon mal so ein erster Ausflug, ja, in sich loszulösen von zu Hause. Also
jetzt der Teil der Antwort zu dieser Hort von Freiheit oder mehr Freiheit als
naja,
sonst.
Zu dem Zeitpunkt habe ich da noch irgendwie gar nicht dran gedacht. So. Oder ich habe das zumindest nicht so bewusst irgendwie gesagt, ich gehe dahin, weil da kann man sich irgendwie freier bewegen. Das kam dann so hinzu, dass ich dann sowohl die Schauspielschule war ein Ort, wo ich das Gefühl hatte, unter Gleichgesinnten und auch unter Gesprächspartnern zu sein, mit dem man offen reden konnte. Es war ja gar nichts Großes, aber einfach über die Unzufriedenheit oder über die realen Zustände einfach das mal aussprechen zu können, ohne dass man irgendwie sagt, okay, zu Hause kannst du das, wir reden darüber, aber in der Schule sei vorsichtig, ja, so oder so. Das ging dann so weit, dass ich mit eben diesem Gefühl, dass ich hier auf der Schauspielschule mich frei bewegen kann, dann auch nochmal nach Pirna zurück bin, weil meine Klavierlehrerin mich gebeten hatte, einen Abend zu moderieren. Die machte so ihre ehemaligen Schüler, die spielten was und das war in einem Seniorenheim. Und das habe ich dann auch gemacht und dann habe ich einen ganz blöden, leicht politischen Witz irgendwie so gemacht. Es war totenstill und niemand lachte und ich dachte, okay, egal, weiter. Und hinterher war dann meine Klavierlehrerin und ihre Freunde sind Sängerin, die waren ganz geradezu am Zittern und sagten, Gottes Willen, das ist ja, das ist doch hier, das sind doch lauter Bonzen, die hier sitzen. Und da habe ich noch so gedacht, ja, ne, so schlimm war das ja nun nicht. Führte tatsächlich dazu, dass dann die Kollegen von der Abteilung Staatssicherheit oder wie auch immer im Zivil oder was, irgendwann mal bei meinen Eltern klingelten und im Haus so Informationen einholten und dann so ein bisschen, dann gab es einen im Haus, der das dann, glaube ich, so ein bisschen abgefangen hat, aber es ging darum, dass wir gesagt, er muss doch wissen, wo er studiert und könne halt nicht so über die DDR-Regierung irgendwie Witze machen. Also sehr, sehr, da habe ich noch irgendwie gedacht, ach Gott, ja, na also so schlimm ist das doch alles nicht. Aber schwupps, so holt das, ist dann alles irgendwie, ist nichts weiter passiert, vorgekommen. Aber war so ein kleiner Denkzettel, wo ich dachte, aha, okay, also ganz so, wie ich mich da so fühle, ganz so kann man damit nicht rausgehen.
Dann gehen wir gerade zu einer Musik. Was möchten Sie an den Anfang stellen?
Wenn wir jetzt so noch ein bisschen bei der Kindheits- oder sagen wir Jugendzeit sind, dann ist es vielleicht doch der Jean-Michel Jarre.
Oxygen, ja. 3.19 von und mit Jean-Michel Jarre, den Sie in Ungarn erworben haben.
Richtig. Auf einer meiner tollen Reisen als junger Mensch, in so einem ersten Anflug von Freiheits- und Unabhängigkeitsgefühl, das war in Ungarn. Das war eh meine Leidenschaft, Platten. Da habe ich die Plattenläden gestürmt und da habe ich den entdeckt. Und das Tolle war, dass man den natürlich, dann konnte ich das ja nicht im Moment hören, ja, sondern das war erst dann 3-4 Wochen später. Und dann habe ich das irgendwie gehört und da hat es mich erwischt. Ja.
Jean-Michel Jarre, Oxygen 3, Part 19. Das war Jean-Michel Jarre aus dem Album Oxygen 3, Part 19. Ein kleiner Ausschnitt, weil die Stücke von ihm ganz lang sind und immer lang sind.
Aber das ist, das ist ja Oxygen 3 und das Tolle ist ja, das ist ja gar nicht ganz neu. Also das hat er, glaube ich, letztes Jahr irgendwie gemacht. Und zwischendurch hat er ja viele Sachen versucht, ja, auch Sachen, die ich dann auch nicht so doll fand, weil es dann doch irgendwie sehr poppig wurde. Aber das ist diese Elektronika-Tour, da hat er mit verschiedenen Leuten zusammengearbeitet. Aber Oxygen 3 hat so ein bisschen was wie zurück zu den Wurzeln. Ich finde das ein ganz schönes Album.
Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur, Götz Schubert. Gastgeber Johann Schelljem. Wir haben ein bisschen über das Tal der Ahnungslosen gesprochen. Wann betreten Sie die Bühne?
Also ich betrete so ein bisschen die Bühne im Rahmen dieses Kinder- und Jugendtheaters, was es in Bern. Das war so ein, ja, das war im Grunde von der Wismut, heute wird man sagen, finanziert. Aber
Wismut AG war Silber oder
ja,
Uran.
Ja, genau. So. Und die haben Geld für. Das war, glaube ich, das war normal, das war Usus so, dass es da verschiedene, die hatten zum Teil auch die Amateurfilme, da gab es auch ein Studio und dann gab es eben auch so ein Arbeitertheater, wo unter anderem ein Lehrer von mir, tolle Molière-Sachen, ganz toll gemacht. Also das war zum Teil richtig gut. Also ich weiß nicht, wie ich heute darüber denken würde, aber damals fand ich das ausgesprochen witzig und auf einem ziemlich hohen Niveau. Und dann gab es halt die Jugend- und Kindersparte mit eben Hannelore Seetzen, die aus Dresden kam. Und ja, da habe ich schon das erste Mal sozusagen auf Bühnen gestanden. Mehr so immer ein bisschen begleitenderweise, musikalisch tatsächlich, also so ein bisschen mit dem Klavier. Das war noch nicht der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich möchte selber spielen. Dann war ich mal in so einem, ich glaube, wahrscheinlich war es mein erstes, das Rentier in der Schneekönigin. Wahrscheinlich war das mein erster Auftritt als in irgendeiner.
Als Nikolaus?
Als Rentier, also richtig, so, aber als Rolle sozusagen. Ich glaube, das war meine erste. Und dann hatten noch mein Bruder und ich, wir haben so, andere machen Punk oder Rock'n'Roll oder keine Ahnung, wir haben halt Lieder gemacht. Also der hat Texte geschrieben, ich habe tatsächlich die vertont und wir haben daraus einen Abend gemacht, so einen musikalisch-literarischen, also ja, Chansons, ja, Lieder. Chanson war für uns eh so ein bisschen der, weil es war die Verknüpfung von Schauspielerei und Musik und wir hatten eine ziemliche Affinität zu den Franzosen.
24 Jahre alt sind Sie, als Sie engagiert werden, am Maxim Gorki Theater 1987 ist das. Da bleiben Sie dann bis 93. So steht es im Munzinger. Wissen Sie, Ihr erstes Stück gewesen ist?
Ja, das weiß ich absolut. Das war Victor, übrigens Franzose, von Roger Vitrac, ein leicht absurdes Theaterstück, Victor oder die Kinder an der Macht. Also das war erstmal eine Begegnung für einen Anfänger mit einem tollen Ensemble. Ja, das war, Gorki Theater war natürlich ein bisschen ein kleineres Ensemble, aber die einen wirklich herzlich aufgenommen haben. Und mit einem tollen Regisseur, Rolf Winkelgrund. Und ich glaube, dass ich am Anfang da nicht wirklich genau wusste, was ich da immer mache, sondern ich habe mich da in die Hände begeben von dem Regisseur und das muss ein ganz feiner Abend geworden sein. Also das war ein großer Erfolg, muss man auch sagen, aber da spielte vieles zusammen. Also die Art und Weise, die Bühne und wie er das gemacht hat, weil es gab wohl parallel oder kurz vorher auch eine Aufführung an der Freien Volksbühne in West-Berlin, die so ganz anders geartet war, aber ich glaube, dass der Winkelgrund da mit diesem Abend so den Ton sehr gut getroffen hat.
Geben Sie mir einen Blick in die Werkstatt. Wie muss ich mir die Arbeit, die Probenarbeit im Maxim Gorki Theater vorstellen, wenn es wenige Leute waren? Wie war das? Wie eine Familie? Wie haben Sie sich gefühlt? Was haben Sie da genossen? Was hat Sie geärgert?
Na, ich war vor allem natürlich sehr aufgeregt. Jetzt plötzlich an einem Theater mit all den Kollegen, die man auch so vom Sehen natürlich kannte. Ich war bemüht, den Text gut zu können. Dann war die Probebühne in Weißensee, also relativ weit draußen. Da musste man dann auch irgendwie mit der Straßenbahn irgendwie immer hin und zurück. Und es gab klare Probenzeiten von 10 bis 14 Uhr und von 19 bis dann nochmal 3 Stunden, 20, 21 Uhr oder 22 Uhr oder sowas. Das ist heute auch alles ein bisschen anders, aber egal.
Weniger geworden oder mehr?
Verschoben, mehr. Also lange Proben und bis 14 Uhr, das wurde dann auch 15 Uhr mit einer entsprechenden Mittagspause und so. Das ist alles in Ordnung, das hat ja bei diesen kreativen Prozessen ist das ja immer ein bisschen schwierig, aber da hängen ja Dienstpläne mit dran, ja, weil da gibt es Leute, die dann da das Licht machen, die das Catering oder die Kantine machen und so und Technik und so, die müssen ja aber alle in ihren in den Dienstplan irgendwie, da kannst du ja nicht arbeiten mit, wir machen so lange wie es geht und so. Mhm. Das ist so bei Theater immer so ein bisschen das egal, da waren das noch sehr geregelte Arbeitszeiten. Ja, dann, ich weiß noch, dass einer von den Punkten, dass ich dann an der Straßenbahnstation auf die Straßenbahn wartete, zusammen mit dem Regisseur Rolf Winkelgrund, der dann nur so ein paar Sachen sagte wie, ja, musst mal gucken, du stehst immer so krumm da. Und der ist ja, der Viktor, der ist ja sein 9. Geburtstag. Und dass es wichtig ist, dass man dafür so die Haltung, dass der relativ gerade ist, was natürlich eine innere Geschichte ist oder sowas, ja. Und dieses Krumme hat natürlich mit der Unsicherheit zu tun, mit der man eben so auf einer Bühne steht. Und der Winkelgrund hat das aber natürlich nicht so gesagt wie, du steh mal gerade oder nimm die Hände weg oder so, wo man dann nach der zweiten Probe sich dann nicht mehr traut zu rühren, sondern es war, ja, da haben wir schon ein paar Wochen probiert und dann hat er das so mal so nebenbei so mitgegeben und sagte dann auch noch irgendwie so, ja, ich kenne das, ich stehe auch selber immer irgendwie so krumm da und so, weil man eben so irgendwie so denkt und vor sich hin, aber so bei dem muss das irgendwie so raus. Und so hat er Sachen so mitgegeben und das war, deshalb erzähle ich das auch, das war halt nicht so im Moment so einer Probenarbeit, wo man jetzt irgendwie so knetet oder dings oder genau vorgibt, sondern da gibt's immer mal so ein, ja, so ein leichtes, so ein Wink, so ein bisschen von der Seite, eine kleine Empfehlung oder irgend so ein Tipp. Und das war für mich als Anfänger eine, natürlich wunderbar, weil ich dadurch nie in der Lage war, irgendwas erfüllen zu müssen oder irgendwie zu funktionieren, sondern ich konnte das so aus mir heraus mit reinnehmen. Und ich war noch nie, das ist auch heute noch so, dass wenn einer was sagt, einem anderen Regisseur, mit dem wir an der Schauspielschule viel gearbeitet, Ulrich Engelmann, der hat das, glaube ich, auch mal irgendwie gesagt, man muss dem was sagen und 2-3 Proben später, da kommt das dann mit, ja. Ich war also relativ schlecht für das im Moment umsetzen, ja. Bei Theaterproben. Film ist dann ja noch ein bisschen anders, da muss es irgendwie, das ist aber eine ganz andere Ökonomie. Aber das war so meine erste Arbeit und die war eigentlich fast entscheidend, weil man kann, glaube ich, mit so einem ersten Stück, mit so einer ersten Rolle, es war ja immerhin auch die Titelrolle, da kann man viel kaputt machen, ja, für den weiteren Weg. Und das hatte also A, für die Entscheidung sozusagen an dieses Haus zu gehen, ans Maxim Gorki Theater, an das kleinere Haus mit einem sehr uneitlen Ensemble und sehr, ja, familiär, aber jetzt auch nicht, deswegen war das ja dann nicht da knietschig und alle, wir haben dann nur rumgekuschelt, sondern es waren eben, und es waren tolle Schauspieler, oder sind sie zum Teil immer noch. Was man heute noch sieht, ja, da war so Monika Lennertz oder Uschi Werner, ja, wo man dann, wenn die jetzt ab und zu mal was machen und sagt, ja, wie gesagt, ich kenne die, ja, mit denen, da bei denen habe ich angefangen, ja, da wurde ich, und da seht mal, wie gut die sind, ja.
Götz Schubert, mit Thomas Langhoff hatten Sie dann Georges Taboris Mein Kampf, auch am Maxim Gorki Theater 1990. Das gab dann viel Erfolg und steht in allen Biografien von Ihnen drin. Wie hat Langhoff anders gearbeitet? Dagmar Manzel hatte gesagt, ich hatte immer die richtigen Regisseure zur rechten Zeit.
Ja, das würde ich für mich auch sagen. Und da gibt es auch durchaus eine ganze Menge, wo ich gesagt habe, ja, das ist wahrscheinlich gut, dass ich mit denen nicht, besonders nicht am Anfang zu tun hatte, weil das hätte wahrscheinlich für mich nicht funktioniert. Weiß man nicht, aber so, ja.
Und Langhoff?
Langhoff war ein Spieler, der sehr über
Mach
das
mal.
Animieren, ja. Und das war für mich genau auch zu dem Zeitpunkt, und ich weiß auch, er hat diese Geschichte oft genug erzählt, dass er am Anfang gar nicht so neugierig auf mich war. Das war nun wiederum mein anderer Theatervater, das ist eigentlich der erste Intendant, Albert Hetterle, muss ich auch sagen, am Gorki-Theater, der mich ja geholt hat und so, und der auch, glaube ich, dem ich eine ganze Menge verdanke, unter anderem auch die Besetzung in eben jenem Stück. Und
wen spielen Sie?
Den Adolf Hitler.
Den ich mir nur als Karikatur vorstellen kann.
Ich glaube, das ist mit das beste Stück, was Tabori geschrieben hat. Das ist eine Farce, das Stück. Und die Figur des Hitler ist wirklich eine sehr weit getriebene, aber auch wirklich bis ins Böse hineingetriebene Farce-Figur. Und dagegen sitzt der Schlomo, der sich eben halt um ihn kümmert und der jetzt nicht so eine extrem äußerliche Figur ist. Also, ja, es ist einfach ein gutes Stück. Und ich glaube, Langhoff war auch der total richtige Regisseur dafür.
Ist aber auch ein schweres Stück, also an dem auch eine Truppe scheitern kann, weil Tabori ist sehr frech und sehr intelligent.
Ja, wir sind viel eingeladen worden mit dem Stück, unter anderem in Budapest. Und das war ja nun auch sehr komisch, der Abend, aber eben bis das eben bricht. Ja. Und in Budapest lachte kein Mensch. Und dann sagte Tabori hinterher zu mir, naja, sagte er, 12 Jahre Faschismus, 40 Jahre Kommunismus, da verliert man den Humor. So, das sind so die Begegnungen, die ich mit ihm hatte. Aber das war 90 und wir sind dann gleich zum Theatertreffen eingeladen worden. Das war total, wir haben eine Aufmerksamkeit gekriegt von, ja, zwischen westdeutschen Theatern und ostdeutschen Theatern. Und das war, und alle waren noch sehr neugierig aufeinander. Und da haben wir so ein Ding dahingesetzt, was, da haben Sie völlig recht, nicht klar war, dass das so funktioniert, aber da ist vieles, das ist eine tolle Besetzung mit Klaus Manchen als Schlomo. Und ich habe wie immer auch ein bisschen gebraucht. Und irgendwann hat Langhoff dann auch ein bisschen Druck gemacht und gesagt, also jetzt musst du mal irgendwie. Und dann ist irgendwann der Knoten geplatzt und dann habe ich da auf dieser Bühne rumgeschwommen. Wir hatten dann die...
Getobt.
Ja, naja, klar, er hat einen Teppich gebissen.
Das Wort geht diesem Götz Schubert immer noch nicht über die Lippen.
Doch, das geht dann schon. Das kommt dann. Wir haben dann irgendwie, ich glaube, die letzte war die 275., wenn mich nicht alles täuscht. Und das war dann schon sehr viele Jahre später. Und dann habe ich irgendwie einen von diesen rumturnen Sachen, die ich da mal gehört und haben irgendwie so ein unters Bett und dann drunter durch und so. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie gemerkt, dass das 1990 auch schon mal besser ging. Ich habe auch Haare verloren im Laufe der Zeit. Also wir haben noch angefangen, also da gibt es die sehr schöne Szene, wo der Schlomo zum Hitler sagt, der zum Vorstellungsgespräch geht, weil er sich für die Akademie der Künste bewerben will mit seinen Bildern. Und der ihm aber die Haare schneidet, ja. Und natürlich schneidet er ihm die dann so mit diesem Scheitel und schneidet ihm den Bart. Und dann hat er diesen kleinen Schnauzer, ja. Das passiert auf der Szene. Und diese Haare, die wurden dann im Laufe der Jahre immer dünner und irgendwann haben wir dann mit Haarteilen angefangen, weil das irgendwie nicht, das gab keinen Effekt mehr, das sah niemand mehr. Das war mit den Haarteilen dann auch ein bisschen schwierig, weil die mussten eine ganze Menge aushalten. Aber egal, das ist dann irgendwie so Theater. Wir haben es wirklich sehr lange gespielt und viel.
Bevor wir in den Westen springen, Götz Schubert, noch einmal diese Tabori-Frage, wie macht er das? Also von eine arbeitet Götz Schubert von innen nach außen oder kommen sie von außen, du gehst jetzt von rechts nach links? Wie muss ich mir diese Arbeit in ihnen vorstellen?
Also ich komme nicht von außen, das glaube ich sehe, ich komme situativ. Das heißt, ich muss irgendwie mich in diese Situation hineinfallen lassen oder hineinbegeben und dann mal gucken, wie ich oder die Figur oder dann so reagiert. Also so mit Sachen vorher überlegen, das habe ich mitunter dann im Laufe meiner Jahre machen müssen, so ist mir selten gut bekommen, weil irgendwie dann hechelt man immer irgendetwas hinterher oder sowas, aber es ist eigentlich nicht meins, es ist eigentlich nicht aus mir heraus. Zu der Zeit nur, was diese Anfängerzeit betrifft, da muss ich tatsächlich sagen, mitunter, das weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe, ja, weil das könnte ich gar nicht sagen. Aber im Laufe der Jahre hat man ja so ein paar Erfahrungen gemacht und dann habe ich gelernt, dass es, glaube ich, für mich wichtig ist, tatsächlich mit Ruhe ranzugehen. Also erstmal, auch wenn es später ein rasantes Ding werden soll oder auch eine Temperatur haben muss oder sowas, aber erstmal erstmal langsam. Und dann baue ich mir natürlich so eine Situationen, also ich sag mal, auch wenn es jetzt diesen Zeitraum nicht betrifft, aber was jetzt die wirklich sehr schöne Szene, Hitler wird in Mein Kampf halt abgelehnt von der Akademie und ihm wird gesagt, mehr als eine Küchenwand zu malen, müsste ihm verboten werden. Dann kriegt Hitler natürlich einen Anfall und steigert sich da hinein, ja, und sagt, verflucht die alle und ihr werdet schon sehen. Und das Ganze endet dann, fragt ihn halt Schlomo, was er denn zu dem Professor gesagt hat, als der ihm gesagt hat, sie verpissen sie sich, ja. Und dann sagt Hitler, ich habe gesagt, auf Wiedersehen. Das ist natürlich, wenn Hitler, da ist, was man hier spielt, da zu dem Zeitpunkt in Österreich an der Akademie sagt, auf Wiedersehen, hat das natürlich eine ganz andere Dimension, als wenn jetzt, was weiß ich, Klaus Müller oder Götz Schubert irgendwie in einer abgelehnten Schauspielschule sagt, auf Wiedersehen. Aber der Ursprung ist natürlich etwas, was mir auch bekannt vorkommt, was ich kenne. Also die Situation, dass man irgendwie, und da Langhoff hat übrigens zu mir gesagt, pass mal auf, vergiss mal Hitler. Nimm mal nur einen jungen Mann, ja, ein bisschen krampfig, ja, ein bisschen irgendwie mit der Mutter, ein bisschen, also nicht so ganz, ja, mit allen möglichen Verquellen, ja, der will unbedingt Maler werden, ja, und der zeichnet zwar ganz hübsch, aber alle wissen schon, oh Gott, das ist sicherlich keine Kunst, aber egal, zu einer Zeit, wo Egon Schiele oder solche Sachen gemalt haben, aber er bewirbt sich und wird abgelehnt. Und natürlich ist man da schlecht gelaunt, ja, oder angepisst oder irgendwie sauer und sagt, und sucht Gründe, ja, sagt dieses Arschloch und so, ja. So, und das nehme ich mir, das war für mich also letzten Endes war es eigentlich ein Rezept für alle weiteren, weil diese Situation, die kann ich absolut nachvollziehen. Das ist auch ganz viel von mir, natürlich, ja, wenn man sagt, gehst du wütend da irgendwie raus und so. Und dann legen wir noch eine Schippe drauf. Ja? Dann sagen wir so, und was kann aus dieser Energie denn jetzt auch noch werden? Was Schubert, weil er natürlich ein vernunftbegabtes Wesen ist, tritt er keine Türen ein oder schlägt irgendjemanden oder schießt um sich. Aber wenn das auf einen fruchtbaren Boden fällt, dann kann aus dieser Energie eben auch Schlimmeres entstehen. Also will sagen, dass ich die Kleinen, dass man sehr aufmerksam durch den Alltag und durch das Gefühlsleben von einem selber gehen muss und sich diese kleinen Momente, ja, wenn es nur irgendwo, was weiß ich, irgendwie eine nervliche Situation und dann gelingt dir irgendwie was nicht, ja, und dann sagst du, ach Mist, ja, so. Das ist nur so ein, unter welchem Druck, weil du gerade irgendwie Zeitdruck hast oder wie so. Und das merken, ja, als Grundlagenseminar, ja. Und dann aber sagen, so, und wie ist das aber jetzt, wenn das eben einer ist, der diese Hemmschwelle dann nicht hat, ja, der dann irgendwie sagt, jetzt muss ich irgendwo hin damit, jetzt muss irgendjemand, irgendwo muss ich das rauslassen.
Da geht ihr Unterkiefer geht schon nach vorne.
Ja, das passiert dann, und zwar nicht, indem ich mir sage, ich muss den Unterkiefer nach vorne schieben, dann sieht das schön böse aus, sondern kommt, wenn das quasi im Zentrum, ja, ich sag mal so aus dem Bauch raus, da ist, dann arbeiten die anderen Körperteile, dann kommen die dann so mit. Dann kann man natürlich auch irgendwann mal sagen, irgendwie so arbeiten und sagt, okay, das ist jetzt zu viel oder irgendwie so, das, zu wenig und so. Das geht, aber der Beginn, der Start, ja, der im Impetus oder wie auch immer, der kommt sozusagen, ja, in dem Sinne aus dem Bauch.
Mhm. Diana Krall?
Ja. Sehr gern. Das ist ein schönes Beispiel für welche Kraft und welche Sinnlichkeit aus der Ruhe und der Langsamkeit kommen können.
Diana Krall, das Album heißt Turn Update the Quiet und der Song heißt Sway.
When marimba rhythm starts to play, dance with me, make me sway like a lazy ocean hugs the shore.
Das war Diana Krall und der Song hieß Sway. Zu Gast im Doppelkopf auf HR2 Kultur Götz Schubert, Gastgeber Johannan Schelljem.
Sway ist übrigens ein ganz klassischer, also so ein Jazz-Standard. Und das, ich finde es total spannend, was die damit macht. Ist auch so was, was mich sehr fasziniert. Also,
und wenn ich Ihnen einen guten Roten mitbringe, dann spielen Sie mir den auf dem Klavier.
Ja, das mal sehen. Ob da einer reicht, weiß ich nicht.
Okay, ich lasse das Mikrofon dann zu Hause.
Ja, das ist gut. Da geht es auch sehr, sehr gut. Ja, ja, okay. Alles. Singen, Tanzen und Klavierspielen.
Das ist das Schlimme, dass man immer das Mikrofon nicht dabei hat, wenn man die tollsten Gespräche führt. Götz Schubert, wir sind ausgegangen von dem Ursprung Ihres Glücks, Pirna, das Tal der ahnungslosen Zufriedenheit. Das war die Kritik, die wir eingangs zitiert haben. Wo ist Götz Schubert heute, dessen Kinder auch es auf die Bühne zieht, die sich in ihren 20er Jahren befinden. Wie fühlen Sie sich heute emotional in dieser disparaten Film-, Fernseh-, Theaterwelt? Wie geht es Ihnen?
Immer besser. Immer besser insofern, weil ich immer mehr lerne, so das zu machen, was ich machen möchte, weil ich mir das auch erlauben darf. Das hängt zusammen, ist aber auch erarbeitet. Und weil ich auf erfreulich vielen Hochzeiten tanzen kann.
Darf,
ja. Und das hängt dann damit zusammen, dass man eben unser einen nicht mit einer Geschichte identifiziert, sondern da gibt es Bühnenrollen, da kann ich auf der Bühne stehen, da gibt es komische Rollen im Fernsehen, da gibt es tragische Rollen, da gibt es auch den Ermittler und den Kommissar, aber eben auch in einer, ja, in einer zeitlichen eben auch nicht nur. Und auch da ist es eine Figur, die zwar Ermittler ist, aber eben in erster Linie ein Familienmensch an einem bestimmten Ort. Also Figuren, die Fleisch und Blut haben und und ein bisschen irgendwas mit sich rumtragen. Also für mich spannende Sachen zu spielen.
Neue Seiten von sich zu entdecken.
Und dabei natürlich neue Seiten an sich zu verdecken. Das ist ja der Punkt, warum ich, es ist ja nichts, ist ja grauenvoller, als wenn man sich anfängt, selber zu langweilen und irgendwie. Und das kann ich nicht. Ich kann nicht mich einfach irgendwo hinstellen und sagen, ja, dann mache ich das jetzt irgendwie so viele Jahre und leben tue ich dann auf der anderen Seite, sondern für mich ist der Beruf, ja, das ist Bestandteil meines Leben. Außerdem bin ich privat zudem noch sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich über meine Kinder, die nun groß sind.
Obwohl die nichts Vernünftiges gelernt haben, sondern dasselbe wie der Vater.
Nein. Also meine Tochter lernt jetzt dasselbe. Die hat aber sehr viele andere Sachen vorher gemacht, die und total spannend sind. Und mein Sohn ist nicht, der schreibt, der ist macht nicht das, was der macht andere tolle Sachen. Aber auch die sind auf dem Weg, sozusagen genau zu suchen, was sie wollen und was und das ist das Wichtigste. Und dann werden auch die glücklich. Und wenn die glücklich sind, dann bin ich auch glücklich. Also insofern alles auf wirklich gutem Wege.
Gert Schubert, danke, dass Sie ins Studio gekommen sind. Broadchurch Original Music, das ist ja eine Serie, wenn ich mich nicht irre, der
BBC.
Eine
tolle Serie, ja.
Olaf Arnalds hat die Musik geschrieben, das Album Broadchurch eingespielt, So Close heißt der Titel, den Sie sich gewünscht haben. Und wir haben natürlich nicht gesprochen über 100.000 Dinge, aber eins, was mich entzückt hat, sind Ausschnitte aus Ihren Geschichten von der allgemeinen Undurchschaubarkeit, wo Sie auf überzeugende, einer der überzeugendsten musikalischen Auftritte eines Schauspielers, denn die gibt es ja in letzter Zeit doch etwas zu häufig aus meiner Sicht und entblättern nicht die schönsten Seiten, aber bei Ihnen ist da eine sehr hohe Kunst bei den Geschichten von der allgemeinen.
Also den musikalischen Part betreibt, aber Manuel Munzlinger, der hat auch die Musik geschrieben.
Ja, und Sie singen
also
nicht, sondern lesen.
Wir lesen, wir machen zusammen, wir schaffen literarisch-musikalische Hörräume, würde ich das jetzt mal nennen.
Und 2018 sind Sie in Deutschland auf Tournee.
Susi, wir sind in Cottbus, in Solingen, in Chemnitz und in verschiedenen anderen Theatern.
Danke, dass Sie zu Gast im Studio waren. Gastgeber Johann Schelljem, Götz Schubert war der Gast auf HR2 Kultur. Und jetzt Olafur Arnalds mit seinem So Close vom Album Broadchurch Original Music. Ein Ausblick vielleicht auf die Zukunft, eine Serie mit Götz Schubert. Danke.